Lukas 21, die Verse 5 bis 24. Hört das Wort unseres lebendigen Gottes. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: Was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann wird denn dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Da sprach er: Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es. Und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen: Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in den Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge. Wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Lasst uns beten. Unser großer, ewiger Gott, dein Wort ist heilig, fehlerlos. Es ist nützlich von dir ausgeatmet, damit wir belehrt und zurechtgewiesen und unterrichtet werden. Damit wir zugerüstet sind, Herr. Und so beten wir, dass du auch diese Worte, keine leichten Worte aus dem Mund unseres Erlösers, heute Morgen zu uns predigst, in unseren Herzen anwendest, dass sie uns dazu führen, dass wir ein Leben leben, das dir Ehre bringt. Und dass wir Freude finden in diesem Leben. In dem Leben zu deiner Ehre. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn wir die Paralleltexte betrachten im Matthäus- und im Markus-Evangelium, dann können wir davon ausgehen, dass das, was Jesus hier sagt, auf dem Weg oder vielleicht schon am Berg der Öle oder am Ölberg war, also an einem Ort, an dem Jesus anscheinend öfter war, ein Ort, an dem er sich immer wieder zurückgezogen hat. An dem Fuß dieses Ortes, des Berges, ist der Garten Gethsemane, wo Jesus festgenommen wurde. Und manche Ausleger gehen sogar so weit, dass es vielleicht der Ort war, an dem Jesus übernachtet hat, unter Sternenhimmel, wenn er zu Festtagen in Jerusalem war. Und während Jesus auf diesem Weg dorthin war, aus dem Tempel hinaus, wird noch einmal der Tempel erwähnt, ein beeindruckendes Gebäude. Der mittlerweile schon dritte Tempel, der in Jerusalem stand. Wir haben den Tempel unter Salomo, der zerstört wurde. Und dann haben die Rückkehrer einen neuen Tempel gebaut und unter Herodes wurde dieser Tempel erweitert und vergrößert. Und es war ein prächtiges Gebäude mit mächtigen Steinen, viel Edelsteine, viel Gold, viele Weihgeschenke, die gegeben wurden. Und einer der Jünger erwähnt genau diese Realität und sagt, Jesus, ist das nicht ein wunderbares Gebäude? Aber Jesus ist gar nicht so beeindruckt von diesem Gebäude. Seine Antwort ist, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Dieser Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht. Und seine Jünger wollen natürlich wissen, wann ist dieser Zeitpunkt? Wann genau wird es geschehen? Aber Jesus gibt keine direkte Antwort, keine klare Antwort, sondern er gibt seinen Jüngern Warnungen, um sie zu schützen, um sie vorzubereiten auf die Zeit, die jetzt auf sie zukommt, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist, wenn er bei seinem Vater sein wird. Und diese Aussagen Jesu, die er hier trifft, haben oft zu Schwierigkeiten geführt. Zu der Frage, die die Jünger gestellt haben, von welcher Zeit redet Jesus hier? Wann wird es geschehen? Und dadurch sind verschiedene Interpretationen entstanden. Manche Ausleger gehen davon aus, dass es hier von einer fernen Zukunft die Rede ist, eine Zeit, die noch weit vor uns liegt, die allerletzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, die Endzeit. Und spätestens der nächste Abschnitt, den wir nächste Woche betrachten werden, spricht von der Wiederkunft des Menschensohnes, also von Jesu Wiederkunft. Und diese Ereignisse, die Jesus hier beschrieben hat, werden kurz davor geschehen. Andere würden sagen, das, was Jesus hier voraussagt, ist gar nicht so eine ferne Zukunft. Es wird sich in den nächsten Jahren erfüllen. Bis 70 vor Christus ist all das eingetreten. Und ich denke, es ist weder noch. Und ich weiß, es ist immer die einfache Antwort, sich irgendwo in die Mitte reinzusetzen. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das meiste davon eingetreten ist. Dass Jerusalem belagert wurde. Und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Das war 70 nach Christus. Und diese Zerstörung des Tempels war der Höhepunkt. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir diese Prophetie Jesu weitersehen müssen. Weil davor, wovor Jesus warnt, sind Dinge, die wir auch heute noch erleben können. Und er gibt uns somit Prinzipien, die uns helfen, dass wir uns schützen vor dem, was kommt oder was kommen kann. Und es geht mir hier nicht darum, Horrorszenarien auszumalen, wie schlimm unser Leben sein wird, sondern es geht mir darum, uns aufmerksam zu machen. Das Leben eines Christen sollte immer durch Wachsamkeit und Gebet geprägt sein. Wir sollten niemals naiv sein und diese Welt als einen neutralen Ort betrachten, wo einfach die Dinge laufen, wie sie laufen. Das ist leider nicht der Fall. Und abgesehen von all dem Negativen, was Jesus hier beschreibt, lehrt er uns ganz viele wichtige andere Prinzipien. Und mit einem dieser Prinzipien wollen wir beginnen. Der Titel lautet, was erwarten wir, bis Christus wiederkommt? Was erwarten wir, bis Christus wiederkommt? Und der erste Punkt lautet, die Zeit des Tempels ist vorbei. Die Zeit des Tempels ist vorbei. Die Aussage, die Jesus hier trifft, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird, war sehr provokant zu seiner Zeit. Weil er deutlich gemacht hat, dass dieses wunderbare, prächtige Gebäude, das Zentrum des israelischen Gottesdienstes, komplett zerstört werden wird. Und das wäre nicht das erste Mal, dass Jesus das voraussagt. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Tempel zerstört wird. Aber es war gegen jegliche Vorstellung, die die Juden damals besaßen. Sie dachten eigentlich, mit der Nation geht es bergauf. Der Tempel steht, Jerusalem war gefestigt und langsam könnte das große Reich kommen, so wie unter David und Salomo ein mächtiges, stabiles Reich. Aber Jesus sagt genau, das wird nicht eintreffen. Und dann, jeder aufmerksame Jude wird sofort verstanden haben, dass das, was Jesus hier über den Tempel sagt, auch eine Gerichtsankündigung ist. Denn jedes Mal in den Propheten, wenn wir davon lesen, dass der Tempel zerstört wird, kündigt Gott damit Gericht an. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des salomonischen Tempels hat dazu geführt, dass die große Nation Israel und die große Nation Juda nicht mehr existiert haben. Sie wurden nach Babylon verschleppt und große Teile der Juden haben selbst zur Zeit Jesu noch in anderen Ländern gelebt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Seit der Niederlage gegen Babylon war Israel nicht mehr eigenständig und souverän, immer unter Besatzern. Und genau das macht Jesus hier erneut deutlich. Der Tempel wird zerstört. Gott wird richten. Spätestens in Vers 22 kommen wir gar nicht mehr drum rum, denn Jesus sagt, denn das sind Tage der Rache. Nicht irgendeine Rache, sondern die Rache Gottes. Gesetz, Gericht über das Volk Gottes und ihre Sünden. Aber ich glaube, Jesus verkündet mehr mit seiner Aussage, dass der Tempel zerstört wird. Es ist nicht nur Gericht, es ist auch der Beginn eines neuen Zeitalters. Es ist nicht nur das Ende, sondern es ist gleichzeitig der Anfang, weil der Tempel jetzt nicht mehr benötigt wird. Er ist abgeschafft. Jesus hatte das in den letzten Kapiteln schon öfter angedeutet. Die Zeit Jerusalems als Zentrum der wahren Anbetung ist vorbei. Und im Johannesevangelium lesen wir sogar, dass er sich selbst als den Tempel bezeichnet. Er ist der neue Tempel. Und das bedeutet eben, dass dieses Gebäude aus Stein nicht mehr benötigt wird. Es ist abgelöst worden. Dieses großartige Gebäude auf dem Berg Zion wird nicht mehr benötigt. Und das liegt eben vor allem daran, dass all die Schatten im Alten Testament abgelöst werden durch das Licht, das im Neuen Testament gezeigt wird. Der Tempel und der Tempelgottesdienst waren nur ein Bild auf das, was wirklich kommen sollte. Der wahre Gottesdienst in Christus. Alle Opfer im Alten Testament haben auf Christus hingewiesen. Die Rituale, die im Tempel abgehalten wurden, haben auf Christus hingedeutet. Die Feste, die wir finden im Alten Testament, erfüllen sich in Christus. Und somit ist der Gottesdienst, der am Sinaitischen Bund, der in der Wüste eingeführt wurde, in Erfüllung gegangen und wird nicht mehr benötigt. Der Tempelgottesdienst ist abgeschafft. Christus ist das Opfer geworden, das ein für alle Mal für alle unsere Sünden geopfert wurde. Sein Blut reicht aus, um alle Schuld der Gläubigen wegzuwischen. Und im Hebräerbrief finden wir diesen Kontrast, der beschrieben wird, dass wir nicht wie Israel, das aus Ägypten gezogen ist, zum Berg Sinai kommen, wo Flammen und Rauch und Blitze waren, wo das Volk sich gefürchtet hat, Gottes Stimme zu hören, sondern der Hebräerbrief sagt, wir sind zum himmlischen Berg Zion gekommen. Und wir feiern Gottesdienst mit der himmlischen Festgemeinde. Der Tempel, wie er im Alten Testament beschrieben wird, wie er im Alten Testament benötigt wurde, ist nicht mehr. Christus hat ihn erfüllt. Und darüber hinaus beschreibt uns das Neue Testament, dass Christus und seine Gemeinde der neue Tempel sind. In Epheser 2, Abvers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Kirche Jesu Christi ist der Wohnort Gottes geworden, hier auf Erden, der Ort der Anbetung. Wir sind der Tempel im Geist Gottes. Und weil wir der neue Tempel sind, weil Christus unser Tempel ist, hat sich die Anbetung, hat sich der Gottesdienst verändert. Er ist einfacher geworden. Wir brauchen keine Opfer mehr. Er ist nicht mehr an einen Ort gebunden, weil Gottesdienst dort gefeiert werden kann, wo das Volk Gottes zusammenkommt. Und somit brauchen wir eben diesen Tempel aus Stein nicht mehr. Und das macht Jesus deutlich. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Aber Jesus geht weiter. Die Jünger fragen ihn, wann wird es geschehen? Wann ist der Tempel zerstört? Und Jesus geht auf diese Frage erstmal gar nicht so richtig ein, könnten wir meinen. Sondern er will seine Jünger vorbereiten. Und deshalb ist unser zweiter Punkt heute, die Zeiten werden schwierig. Die Zeiten werden schwierig. Und das sind jetzt die Worte Jesu, die schwer einzuordnen sind, wo wir darüber nachdenken müssten, wann geschieht was. Und ich sage euch, je mehr ihr euch damit beschäftigt, umso schwieriger wird es werden, was davon ist eingetreten und was nicht. Und je mehr Kommentare ihr dazu lest, umso mehr Fragezeichen werdet ihr im Kopf haben. Und eines der größten Probleme, glaube ich, ist, dass wir im Westen sehr gesegnet waren über die letzten Jahrhunderte, dass wir eine christianisierte Kultur hatten. Unsere Gesellschaft war von christlichen Ethik geprägt. Klar, wenn man konservativ und so war, dann war man vielleicht der Extreme. Wenn man jeden Sonntag im Gottesdienst war, wurde man vielleicht als der Fromme belächelt. Aber generell hat Deutschland, hat Europa und der Westen davon profitiert, dass die Kultur durch christliche Ethik, christliche Wertvorstellungen bestimmt war. Mittlerweile ist es gefallen, das sehen wir an vielen Ecken. Mittlerweile sehen wir nicht mehr viel davon. Und dennoch, oder gerade deswegen, weil wir es nicht mehr sehen, sind die Worte Jesu für uns so hilfreich. Weil sie bereiten uns darauf vor, was kommen kann. Wie schwer die Zeit sein kann, wenn nicht mehr alle dem Christentum freundlich gesonnen sind. Und was sagt Jesus seinen Jüngern jetzt? Das Erste, was er macht, er warnt vor falschen Messiasen. Vor falschen Christussen, wenn wir so wollen. In Vers 8 prophezeit Jesus, dass Männer auftreten werden, die behaupten werden, sie sind Jesus, der wiedergekommen ist. Und sie wollen die Menschen verführen. Sie sagen sogar, die Zeit ist nahe, jetzt gleich ist es bald vorbei. Und Jesus warnt ihn und sagt, lauft ihnen nicht nach, folgt ihnen nicht. Und warum sollen sie das nicht tun? Ich meine, spätestens nächste Woche werden wir sehen, dass Jesu Wiederkunft nicht einfach so nebenbei geschieht, dass auf einmal wieder eine Person dasteht, die sagt, ich bin Jesus. Jesu Wiederkunft wird ein mächtiges Ereignis sein, das niemand übersehen kann. Jesus wird nicht so wiederkommen, wie er beim ersten Mal gekommen ist, geboren, in niedriger Stellung, langsam heranwachsend, sondern er wird kommen als der mächtige Richter. Und dennoch hat es keine 20 Jahre gedauert, laut den Zeugnissen, die wir haben aus der frühen Kirche, bis solche falschen Erlöser aufgetreten sind. Bis ein Christus nach dem anderen gekommen ist und versucht hat, die Kirche Jesu Christi zu verführen. Und wir sehen es bis heute. Sektenführer, die sich als die Reinkarnation Jesu Christi bezeichnen, die behaupten, der Erlöser zu sein, die behaupten, Jesus zu sein. Und all diese Menschen sind Scharlatane. Menschen, die verführen. Und warum können wir uns so sicher sein, dass sie nicht der wahre Christus sind? Weil uns das Wort Gottes sagt, wer Christus ist und wie Christus ist. Und keiner von diesen Leuten, die bis jetzt aufgetreten sind, kommen an diesen Standard heran. Und keiner von diesen Leuten ist aus dem Himmel wiedergekommen, um sein Volk zu sich zu holen. Sie sind alle irgendwelche Menschen, die hochgehypt wurden und sich dann als Jesus bezeichnet haben. Jesus warnt uns davor, keinen falschen Erlösern hinterher zu rennen, die uns sagen, das Ende ist nahe, ihr müsst mir folgen, damit ihr wirklich dabei seid. Aber Jesus gibt eine zweite Warnung an seine Jünger. Er sagt zu ihnen, erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald, sagt Jesus. Es werden Gerüchte von Kriegen und Unruhen aufkommen. Und das wird immer wieder geschehen. Und wem langweilig ist, der kann sich gerne mit den Konfliktherden unserer Welt heutzutage beschäftigen und hat viele Gerüchte, was noch alles kommen könnte und wie schlimm es noch sein wird. Und schon in den ersten Jahrhunderten gab es diese Gerüchte und Kriege. Welches Reich ist das nächste? Wie lange werden die Römer es aushalten? Welches Land nehmen sie als nächstes ein? Und so weiter und so fort. Aber vor all dem, sagt Jesus, sollen wir keine Angst haben. Wir sollen uns nicht fürchten. Es wird immer Kriege geben. Nationen erheben sich gegen Nationen. Königreiche bekämpfen Königreiche. Das ist die Realität. Aber wir vertrauen auf Christus und nicht auf Menschen. Nur weil irgendwo Krieg herrscht, bedeutet das nicht, dass das gleich das Ende der Welt ist. Und ich weiß nicht, wie viele Artikel und Videos und Bücher ich in meinen wenigen Jahren, die ich nun auf diesem Erden existiere, gelesen habe, in denen gesagt wird, dieser Krieg jetzt ist das Ende. Und hier erfüllt sich das und das. Lasst euch nicht von so einem Unsinn erschrecken. Und achtet gar nicht darauf. Jesus sagt, es wird Erdbeben und Seuchen und schreckliche Zeichen vom Himmel geben. Mit anderen Worten, es wird Kriege geben, es wird Naturkatastrophen geben, es wird Pandemien geben, wie auch immer. All das sollte uns keine Angst machen, sollte uns keine Sorgen bereiten, weil wir auf Gott vertrauen. Wir vertrauen auf Christus. Und Paulus sagt uns in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Weder Tod, weder Hohes, noch Niedriges, weder Hunger, noch Kälte, noch Blöße, noch Schwert. Nichts kann uns trennen von Gott. Also lasst uns nicht mit Spekulationen und Angstmacherei uns ablenken von dem, worum es wirklich geht, nämlich Christus selbst. Aber Jesus gibt seinen Jüngern eine dritte Warnung, die uns Angst machen könnte. Er sagt seinen Jüngern, sie werden euch vor Gerichte schleppen. Sie werden euch verurteilen in den Synagogen. Sie werden euch ins Gefängnis werfen. Sie werden euch den Königen und Statthaltern ausliefern. Und wir müssen gar nicht weit schauen im Wort Gottes, bis wir das sehen. Die Apostel haben exakt das erlebt. Johannes und Petrus mussten vor dem Hohen Rat, das höchste jüdische Gericht, um sich zu rechtfertigen, warum sie im Tempel predigen und Menschen heilen. Paulus hat gefühlt, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und wurde am Ende vom Kaiser Nero geköpft. Und all diese Dinge, die Jesus hier beschreibt, werden alle sogar uns berichtet, dass sie vor 70 nach Christus eingetreten sind. Bevor der Tempel zerstört wurde, waren die meisten Apostel als Märtyrer gestorben. Aber wir dürfen nicht naiv werden und denken, naja, das war damals und das war damals die Gefahr und deswegen betrifft uns das nicht. Genau diese Dinge geschehen heute immer noch. Je nachdem, in welches Land du reist, kannst du als Christ verfolgt werden oder vor geistliche und irdische Gerichte gezogen werden und kannst mit der Todesstrafe rechnen. Vor einigen Wochen hatten wir Geschwister aus dem Iran hier und eine von denen hat mir gesagt, im Iran sind wir offiziell alle Muslim. Weil sobald die sich zu Christus bekennen, würden sie umgebracht werden. Die Realitäten herrschen immer noch. Viele unserer Geschwister leiden. Und selbst die nächste Warnung Jesu wird erfüllt. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Selbst die eigene Familie und die Freunde können sich gegen einen wenden. und ein Verraten dafür, dass man sich zu Christus bekennt. Aber Jesus gibt uns in all dem Hoffnung und er ermutigt uns. Er sagt, diese Dinge werden euch Möglichkeit geben, Zeugnis abzulegen. Zeugnis. Jedes Mal, wenn ihr vor ein Gericht geschleppt wird, sagt er seinen Jüngern, habt ihr die Möglichkeit zu predigen, das Evangelium zu verkünden. Und dann sagt er so, nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Jede einzelne Anklage, die gegen euch erhoben wird, ist eine Möglichkeit, Zeugnis abzulegen. Paulus, als er kurz davor ist, vor Kaiser Nero zu treten und verurteilt zu werden, schreibt an Timotheus, alle haben mich verlassen. Und dennoch hat er die Möglichkeit genutzt und vor Kaiser Nero das Evangelium verkündet. Es war die Möglichkeit, Zeugnis abzulegen für Christus. Und Jesus sagt sogar, der Heilige Geist wird euch Weisheit und Fähigkeit geben, euch zu verteidigen. Das bedeutet nicht, dass eure Feinde euch zustimmen, aber es bedeutet, Gott wird euch in dieser Situation beistehen. Er wird euch unterstützen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Die Apostel haben in einer besonderen Zeit gelebt. Die ersten Christen hatten noch nicht die gesamte Offenbarung Gottes. Sie hatten oft gar keine Zeit, sich auf irgendwas vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob Paulus das Konzept von Predigtvorbereitung gekannt hat oder Petrus. Die sind umhergereist und haben eine Situation gehabt und haben angefangen zu predigen. Ich glaube, was Jesus hier sagt, bedeutet nicht, dass wir uns nicht darauf vorbereiten müssen, dass so etwas kommt. Ich glaube eher, was Jesus uns deutlich machen will, ist, wir sollten unser ganzes Leben uns vorbereiten, indem wir Gottes Wort lesen und studieren. Indem wir im Gebet darüber nachdenken, was Gott uns offenbart. Indem wir Gottes Wort auswendig lernen, um es in uns zu haben. Indem wir in jedem Moment im Gebet um Gottes Hilfe beten. Und dann werden die Situationen kommen, wo du dich verteidigen musst. Ich weiß, dass ich für meine Hebräisch-Klausur damals nach Marburg gefahren bin und in einer Jugendherberge übernachtet habe. Und da waren andere Jugendliche und aus dem Nichts stellen sie mir die Frage, ja, du studierst doch Theologie. Wie ist das denn mit dem ganzen Bösen in der Welt? Und dann muss man eine Antwort parat haben. Zumindest wird es von einem Theologiestudenten erwartet. Vielleicht nicht von jemand anders. Und die Situationen kommen, wo man sich nicht vorbereiten kann. Aber wenn wir im Wort Gottes leben und im Gebet sind, dann wird Gottes Geist sein Wort nutzen, um uns zu helfen, um uns beizustehen, um uns Weisheit und Fähigkeit zu geben. Und Jesus hat sogar noch eine zweite Ermutigung für uns. Er sagt doch, kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, viele Apostel haben ihre Haare verloren. Manche der ersten Christen wurden lebendig verbrannt. Da verbrennen auch die Haare. Aber Jesus will uns was anderes deutlich machen. Er will sagen, egal was euch passiert, egal was sie euch antun, was sie euch nicht nehmen können, ist der ewige Lohn, den Gott für euch bereitet hat. Sorgt euch nicht um eure Haare oder andere Dinge, die sie euch nehmen können. Sorgt euch darum, dass ihr durchhaltet. Und wir werden in dieser Welt eben nur durchhalten, wenn wir in Christus sind. Wenn wir mit ihm eins sind. Wenn wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Und wenn wir in seinem Wort bleiben. Gut. Jesus hat also jetzt gesagt, dass der Tempel kaputt sein wird. Er hat uns gesagt, was alles auf uns zukommen könnte und wie wir darauf reagieren sollen. Aber was ist jetzt mit dem Tempel? Wann ist er denn nun endlich kaputt? Und Jesus gibt uns selbst darauf eine Antwort. Und das ist unser letzter und dritter Punkt heute Morgen. Der Tempel ist zerstört. Der Tempel ist zerstört. Dafür hättet ihr mich nicht gebraucht. Dafür hättet ihr einfach nur nach Jerusalem schauen müssen. Da ist kein Tempel mehr. Da ist auf dem Tempelberg, wo der Tempel stand, jetzt eine Moschee. Also alles andere wie ein Tempel Gottes. Wir können aber trotzdem sagen, Jesus hat recht gehabt. Der Tempel ist zerstört. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Und dennoch finden wir immer noch diese Spekulationen heutzutage, dass der Tempel vielleicht doch noch einmal aufgebaut werden wird und noch mehr existieren wird. Es gibt sogar einige Christen, die sagen, er wird auf jeden Fall noch einmal gebaut werden. Das steht außer Frage. Und das ist wieder einer dieser Punkte, wo wir sagen könnten, die Worte Jesu, die er hier spricht, sind vielleicht nicht ganz so eindeutig zu verstehen. Aber ich will versuchen, uns in den wenigen Minuten, die wir noch haben, Stück für Stück durch die letzten Verse zu führen. Jesus macht eigentlich weiter mit seinen Warnungen. Und die Warnung, die er ab Vers 20 gibt, ist eigentlich eine Empfehlung, die dem widerspricht, was man damals getan hätte. Er sagt, wenn ihr seht, dass Feinde sich um Jerusalem sammeln, dann flieht aus der Stadt. Das hätte keiner gemacht. Die Logik damals war, wenn feindliche Heere kommen, eine feindliche Armee, dann fliehen wir in die nächste Stadt. Beim Städte war der einzige sichere Ort. Dort waren dicke Mauern, die waren meistens nicht einnehmbar, außer die Stadt hat einen Fehler gemacht und die einzige Möglichkeit war, die Stadt so lange zu belagern, bis sie nichts mehr zu essen und zu trinken hatten. Aber Jerusalem war ziemlich sicher. Die hatten ziemlich viele Kornspeicher und Wasserquellen, die unterirdisch nach Jerusalem reingeflossen sind. Also Jerusalem galt eigentlich als eine der besten und sichersten Städte. Aber Jesus sagt, genau das sollt ihr nicht tun. Ihr sollt fliehen. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge. Wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Und mit diesen Worten macht Jesus seine Warnung deutlich und seine Ankündigung definitiv. Jerusalem ist nicht mehr sicher. Jerusalem bietet keinen Schutz mehr. Und das sehen wir eben spätestens 70 nach Christus. Denn dann wird die Stadt vollständig zerstört, der Tempel wird komplett verbrannt und alles ist Staub und Asche. Und Jesus selbst macht hier deutlich, dass die Zeit des Tempels vorbei ist. Und er sagt, denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Gott wird das Volk, was er in Abraham erwählt hatte, richten für ihren Ungehorsam und ihren Unglauben, dass sie Christus verworfen haben. Und damit hat Jerusalem die Wichtigkeit als religiöses Zentrum verloren. Und das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Wir beginnen in Jerusalem mit der ersten Gemeinde und dann hören wir noch zweimal oder so von der Gemeinde in Jerusalem und dann sehen wir, wie Ephesus wächst und wie in Korinth eine Gemeinde entsteht und wie Paulus bis nach Rom reist und wahrscheinlich sogar von Rom weiter bis nach Spanien. Und in der Kirchengeschichte sehen wir, wie immer wieder andere Orte rund ums Mittelmeer zu wichtigen theologischen Zentren geworden sind. Aber Jerusalem ist nie wieder zu dem Glanz und zu der Größe zurückgekehrt, das sie einmal hatte. Und Jesus sagt am Ende sogar, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und diese Aussage ist eben die Aussage, die manche Leute dazu veranlasst, zu sagen, irgendwann ist diese Zeit vorbei und dann wird Jerusalem wieder aufgebaut und dann wird es wieder den Tempel geben. Und meine Antwort dazu ist, das mag sein. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist mir auch egal. Nicht, dass ich dass mir das Leid Jerusalems egal wäre. Es ist mir egal, ob der Tempel nochmal gebaut wird. Ich brauche keinen Tempel mehr. Der Tempel ist vorbei. Die Zeit des Tempels ist abgeschafft. Den einzigen Tempel, den wir noch erwarten, ist das neue Jerusalem, das aus dem neuen Himmel auf die neue Erde hinabgeht, in der Christus in aller Reinheit angebetet wird. Der neue Tempel, die geschmückte Braut Jesu Christi, das ist der einzige Tempel, den wir noch erwarten. Deswegen lasst euch nicht verführen in dieser Welt von falschen Propheten und Erlösern. Lasst euch nicht abschrecken von all den schlimmen Dingen, die wir täglich hören, die täglich passieren. Lasst euch keine Angst einjagen von irgendwelchen Menschen. Lasst euch nicht in die Irre führen von irgendwelchen Spekulationen über was sein könnte und passieren könnte. Fokussiert euch auf das, was wirklich wichtig ist. Auf Christus, dessen Wiederkunft wir am Ende der Zeiten erwarten. Amen.